Ihr Lieben, schön euch zu sehen. Ich finde es immer wieder toll, vor Menschen zu stehen im Gottesdienst. Das ist einfach was Besonderes. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber ich habe vor nicht ganz einem Jahr, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, das war irgendwie der 11. November, habe ich auch zum Thema Hoffnung gepredigt. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. Ich versuche es mal vorzumachen. Und dazu hilft vielleicht noch ein Bild. Ich habe zugegeben, heute nicht meine 16 Kilo Kugelhantel mitgenommen. Zugegeben, das war für den Bus dann doch ein bisschen zu schwer zu mitnehmen. Aber damals habe ich schon einmal gepredigt über das Thema Hoffnung. Und das möchte ich heute auch nochmal tun, weil Paulus wird nämlich nicht müde, weiter über Hoffnung zu predigen. Die letzte Predigt war über Römer 5. Und diese Predigt wird sein über Römer 8, die Verse 20 bis 26. Und ich habe sie, na hoffentlich, ein Grund zur Hoffnung genannt. Aber ich möchte anfangen, weil mein Eindruck ist, dass Hoffnung ja immer beides ist, mit einem Zitat von Friedrich Nietzsche aus der Antichrist. Keine Angst, es wird besser. Nietzsche sagte, die starke Hoffnung ist ein viel größeres Stimulanz des Lebens als irgendein einzelnes, wirklich eintretendes Glück. Ich übersetze das mal nicht so verkopft. Das heißt so viel wie, wenn man nur eine starke, also eine Hoffnung hat, die nur stark genug ist, dann bewegt die uns so sehr in unserem Leben, als irgendetwas, was uns zu 100% zugesichert werden könnte. Fand ich interessant, den Gedanken. Naja. Aber gehen wir mal über zu dem, woran wir uns orientieren, nämlich an der Heiligen Schrift. Ich lese einmal die Verse aus Römer 8, Vers 20 bis 26. Alles auf Erden wurde der Vergänglichkeit unterworfen. Dies geschah gegen ihren Willen durch den, der sie unterworfen hat. Aber die ganze Schöpfung hofft auf den Tag, an dem sie von Tod und Vergänglichkeit befreit wird, zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt wie unter den Schmerzen einer Geburt. Und selbst wir, obwohl wir im Heiligen Geist einen Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit erhalten haben, seufzen und erwarten sehnsüchtig den Tag, an dem Gott uns in unserer vollen Rechte als seine Kinder einsetzen und uns den neuen Körper geben wird, den er uns versprochen hat. Nachdem wir nun gerettet sind, hoffen und warten wir darauf. Denn wenn man etwas schon sieht, muss man nicht mehr darauf hoffen. Und was ist Hoffnung auf etwas, das man schon sieht? Aber wenn wir auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen, müssen wir mit Geduld und Zuversicht darauf warten. Der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche, denn wir wissen ja nicht einmal, worum oder wie wir beten sollen. Doch der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Liebe Gemeinde, wie um Himmels Willen komme ich auf so einen augenscheinlich deprimierenden Bibeltext? Keine Angst, das ist eine durchaus hoffnungsvolle Angelegenheit, um die es heute in diesem Gottesdienst gehen soll. Und Ricky hat das schon so schön angefasst, das Thema, in der Begegnung mit Jesus, die Jünger da hatten auf dem See. Naja, aber ich werde es mir heute mal ein bisschen leichter machen und ich möchte euch gerne auch integrieren. Deswegen würde ich euch gerne mal fragen, und ihr könnt mal in euch gehen und mir dann gerne antworten, was sind Situationen, in denen ihr Hoffnung habt? Oder Lebensbereiche? Wo habt ihr Hoffnung? Ja?
Schnaps geben. Das sage ich Und da habe ich den jungen Menschen, die waren so beeindruckt davon, bin ich mit meinem Lumpi den spazieren gegangen, jeden Tag. Und auf einmal gucke ich auf die Straße und da blinkt mir etwas in die Augen hinein. Und das war so heftig. Ich denke, was ist das denn? Und da sehe ich, nehme ich das hin in die Hand und das ist eine Kette. Aber die war schon so zerdötscht und so schädlich. Aber eine Stelle blinkte mir so in die Augen. Ich denke, ach, nimm die mal mit und dann gehst du mal irgendwo hin, vielleicht mal gucken. Ich brauchte ja etwas Geld, aber ich dachte schon, ja, du musst was machen. Das ist meine Hoffnung, sich an Gott zu halten. Und
ja.
Ich gehe zu dem Türken, der an der Stadtkirche ist, so eine kleine Straße, und da ist ein Goldhändler. Und dieser Goldhändler, da bin ich hingegangen, ich sage, Sie müssen mir mal ganz ehrlich sagen, ob das was wert ist oder ob das nichts wert ist. Der guckt sich die Kette an. Zeit, sagt er, die Kette ist pures Gold. Nee, ich war total verdutzt. Und dann sagt er, wenn Sie mir noch sagen, was das wert ist, dann sage ich Ihnen auch, warum ich Sie gefragt habe. Hat er mir den Wert gesagt, ist schon erheblich. Und da sage ich, wissen Sie, wenn Sie mir jetzt das Geld geben, dann, mich hat jemand gebeten um Geld, aber ich war selber schon mal bei der Kasse und habe Gott gebeten. Ja, du bist die Hoffnung, du hast alles in den Händen. Und der hat mir diese Kette gezeigt. Die muss schon zig Zeit da gelegen haben. Niemand hat die gefunden. Und dann sage ich zu ihm, und wenn Sie mir jetzt sagen, was das wert ist, dann sage ich ihm auch, was der Mann zu mir gesagt hat. Und der hat mir den Wert gesagt. Und ich sage, gut, ich gebe das Geld ab. Und ich brachte dem Mann das Geld. Der konnte aber nicht viel sagen. Er hat mich in den Arm genommen. Und das habe ich den jungen Männern gesagt. Ich sage, wisst ihr, mit Gott, Gott ist real und der handelt auch. Und ich möchte euch Mut machen, euch bewusst mit dem Alkohol umzugehen und dass ihr das nicht trinken müsst. Denn wenn ihr das erstmal trinken müsst, dann geht ihr einen schrecklichen Weg. Und da waren zwei von denen, die waren so bewegt, die gaben mir die Hand und sagten, solche bewegende Geschichte hätten sie noch nie gehört. Und ich sage, und wisst ihr was? Was ich jetzt mache, ich kenne euch nicht, aber ich weiß, Gott kennt euren Namen und ich werde euch in meinem Gebetsbuch aufschreiben. Ich schreibe mir nämlich immer die Menschen auf und ich werde von jetzt an jeden Tag beten. Und da sagt der eine Lady, so was Bewegendes hättest du noch nie gehört. Ich sage, Gott segne euch. Für mich war das, dass Gott uns fordert und wir geben auf diese Hoffnung hin, dass er uns jeden Schritt führt.
Ja.
Und Gott segne uns alle.
Das ist wahr. Vielen Dank dir für dein Zeugnis, Rudi. Also wir sehen, es gibt Lebensbereiche, also da kommt das manchmal ganz unerwartet. Da haben wir auf einmal dann Hoffnung. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich glaube, Hoffnung kann ganz unterschiedlich gestiftet werden. Zum Beispiel, wenn ich mir Lebensbereich, also jetzt könnt ihr mal bei euch reflektieren, einfach so die einzelnen Lebensbereiche durchgehen, sei es etwas Alltägliches, wie es Einkaufen oder Spazieren gehen oder aber einfach bin im Beruf. Wenn ich mal anschaue, wo ich gerade, welchen Weg ich gegangen bin, Ausbildung, Beruf und jobmäßig, dann hätte ich mir tatsächlich nicht zu hoffen gewagt, mal in einer Gemeinde wie eurer zu sein. Das meine ich ganz, ganz ernst. Ich bin so extrem dankbar für euch als Gemeinde. Und das habe ich so nicht erwartet, weil ich auch andere Erfahrungen gemacht habe im Bewerbungsprozess. Und das ist was ganz Besonderes. Das habe ich so nicht gehofft. Und meine Hoffnung wurde übertroffen. Wiederum im Freundschaft- oder Familienbereich merke ich, habe ich gemischte Gefühle. Da ist zum Beispiel, also ich hätte nie gedacht, dass ich so ein gutes Verhältnis zu meiner Familie immer haben werde. Und das ist so Normales unter uns. Und andererseits wurde ich in der Hoffnung enttäuscht, dass ich zum Beispiel mit einem meiner engsten Freunde aus dem Studium das Studium beenden könnte, einfach weil er durch einen Verkehrsunfall schon mit Mitte 30 verstorben ist. Da wurde meine Hoffnung sehr, sehr stark enttäuscht. Also Hoffnung ist beides. Hoffnung ist ziemlich stark und zerbrechlich zugleich. Hoffnung ist eben nicht nur mit Freude, sondern auch mit Schwerem verbunden. Und Hoffnung ist etwas Aufregendes und gleichzeitig vielleicht auch manchmal etwas sehr Aufreibendes. Hoffnung ist manchmal ein, bitte, bitte, lass es doch endlich eintreten oder ein, oh Gott, bewahre. Hoffnung ist immer beides. Sie ist irgendwie stark und zerbrechlich zugleich. In der Vorbereitung auf diese Predigt habe ich es mir mal wieder ein bisschen leichter gemacht und habe bei meinen Lieblingsgastronomie-Menschen mal nachgefragt. Ich habe meinen Lieblingspizzabäcker gefragt, was für ihn Hoffnung ist. Und er sagte, ja, Nina, Hoffnung. Hoffnung ist sowas Schmerzliches. Und ich gucke ihn an, warum? Er sagte, weil Hoffnung auch immer etwas Unerfüllendes und Unerfülltes hat. Eine Stunde später bin ich dann zu meinem Lieblingscafé gegangen, auch zu einem lieben Freund von mir, und habe ihn gefragt, was ist für dich Hoffnung? Und er sagte, oh, das ist was Grundpositives, das ist was richtig Kraftgebendes, weil Hoffnung ja etwas Gutes in Aussicht stellt. Und das ist wie ein Hoffnungsschimmer in dunklen Zeiten. Dieses, am Ende wird alles gut. Ist doch spannend, oder? Wie viele verschiedene Perspektiven da sein können. Und manchmal auch, wie widersprüchlich sie erscheinen können. Stark und zerbrechlich zugleich. Nach diesem kleinen philosophischen Exkurs komme ich mal aber zu unserer Bibelstelle zurück. Denn ich finde, die Bibel hat etwas Fantastisches an sich, nämlich absolut am Nerv der Zeit zu sein und alltagsrelevant und zeitübergreifend zeitgemäß zu sein. Denn zum Beispiel auch der Paulus wusste schon, dass die ChristInnen damals eben nicht nur die zuckersüßen Seiten des Lebens haben werden. Weder die Gemeinde damals in Rom, an die er das schrieb, noch wir heute hier in der FEG Solingen-Merscheid. Denn das Leben bringt immer beides, das Leichte und das Schwere. Und genau da ist es doch gut zu wissen, dass es Hoffnung gibt, die eben mehr ist als ein bloßes Wort. So war es ja auch das Motto der Nacht der offenen Kirchen letzte Woche. Und darüber bin ich auch überhaupt erst auf diese Predigt und auf den Bibeltext gekommen. Römer 8, Vers 20 bis 23. Alles auf Erden wurde der Vergänglichkeit unterworfen. Dies geschah gegen ihren Willen durch den, der sie unterworfen hat. Aber die ganze Schöpfung hofft auf den Tag, an dem sie von Tod und Vergänglichkeit befreit und zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes berufen wird. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt, wie unter den Schmerzen einer Geburt. Und selbst wir, obwohl wir im Heiligen Geist einen Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit erhalten haben, seufzen und erwarten sehnsüchtig den Tag, an dem Gott uns in unsere vollen Rechte als seine Kinder einsetzen und uns den neuen Körper geben wird, den er uns versprochen hat. Das ist Seufzen. Ich weiß nicht, wie oft ihr das täglich macht oder wöchentlich, ich weiß es ja nicht. Aber seufzen und sehnsüchtig diesen Tag erwarten, das kenne ich und das fühle ich auch manchmal. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so manche Schicksalsschläge, wie zum Beispiel den Verlust eines geliebten Menschen oder auch, also das habe ich auch schon erlebt, oder aber auch die Folgen von einer Krankheit, die ich miterlebt habe, da habe ich mir öfter auch heimlich gewünscht, dass der Herr Jesus doch so langsam auch mal wiederkommen kann. Ein kleines Highlight war für mich, als ich letztens im Café war und genau von Bethanien zurückkam und dann kam eben diese Nachricht, dass ja alle Fenster zugemacht werden sollten und alles dicht gemacht werden sollte. Und dann stand ich da in dem Café und war so, okay. Und dann kam auf einmal Regen und das war Ascheregen. Ich so, alles klar, hier Jesus, wir packen unsere Sachen. Jetzt ist auch langsam mal gut. Weil es so ungewiss war. Das war wieder eine so ungewisse Situation. Und ich meine das gar nicht so depressiv, wie das vielleicht klingt, aber in solchen Momenten merke ich einfach, dass das Leben manchmal auch einfach eine Spur zu viel sein kann für mich. Ja, aber Janina, wie kannst du sowas sagen? Als Jugendreferentin, als Vorbild, als jemand, der fest im Glauben steht, als junger Mensch, der gesund und dynamisch und munter ist und genügend Wasser und Essen und ein Dach über dem Kopf hat. Ja, gute Frage und das stimmt auch alles, ich stimme dem komplett zu. Aber es wäre super unauthentisch von mir, wenn ich mir diesen Teil meines Denkens kategorisch verbieten würde und vor allen Dingen auch vor Gott geheim halten würde, oder? Da frage ich mich, wie ist es denn bei dir? Sprichst du deine Verzweiflung und deine Hoffnungslosigkeit an und sprichst du sie vor Gott aus? Oder ist es dir unangenehm, weil du ja nicht undankbar sein möchtest? Oder denkst du, dass du ja wenigstens die letzte Person auf diesem Planeten sein musst, die alle Fäden beieinander hält, die es bloß noch ein kleines bisschen länger aushält? Wie gehst du damit um, wenn du mal eine Lebensphase hast, in der du mit der Schöpfung zusammen einfach nur seufzen und stöhnen könntest? An dieser Stelle möchte ich zugeben, dass meine Grundhaltung im Leben durchaus hoffnungsvoll und positiv ist. Aber wenn dann die Momente der Hoffnungslosigkeit oder der enttäuschten Hoffnung kommen, versuche ich meistens alleine für mich selbst zu sorgen. Ich versuche, die Zähne zusammenzubeißen, versuche, meine Tränen zurückzuhalten und auszuhalten. Bis ich eine Sache merke, bis ich merke, dass ich das gar nicht muss. Weil es da jemanden gibt, der mich aushält und mich hält, wenn mir alles zu entgleiten droht. Und der mir zuspricht, dass ich mich weder selber retten noch immer aushalten muss. Und genau darin besteht für uns als NachfolgerInnen Jesu der Unterschied. Ich mache jetzt mal einen kurzen Exkurs zu einer Situation, die ich letztens hatte. Und zwar war ich gestern in einer Late-Night-Show und dann musste die Lichttechnik eingestellt werden. Der Moderator brauchte noch jemanden, der ihn da interviewt. Ich die Hand gehoben, ja, natürlich, sehr gerne. So, dann wurde mir das Mikrofon überreicht und mir wurde gesagt, ja, übrigens, hier ist der An- und Ausknopf und das funktioniert folgendermaßen. Ich so, ja, alles gut, ich bin Jungpastorin, ich weiß, wie das geht. Und dann ging es los, das ist normal tatsächlich, ging es los, ach wie, du bist Jugendpastorin, ja hör mal, erzähl mal, wie kommst du denn dazu? Das ist eine sehr normale Reaktion tatsächlich. Und irgendwann im Laufe des Gesprächs kam er dann zu dem Punkt, ja, aber dann hast du ja nie Zweifel, oder? Und ich gucke ihn an, ja doch, schon, auch, warte, wieso? Der so, na, ich dachte, damit ist das dann alles immer erledigt und dann hast du ja auch nie irgendwie Hoffnungslosigkeit in deinem Leben. Und ich so, ja doch, auch schon, natürlich, das gehört ja mit dazu, das ist ja kein Widerspruch für mich. Das Leben ist ja nicht schwarz oder weiß. Also ja, ich habe ja riesen Respekt davor, vor Menschen, die glauben können, ne? Da kann ich ja gar nichts mit anfangen. Also ich würde ja gerne, aber ich kann das so schwer. Und das hat mir was gezeigt. Weil im Gegensatz zu vielen Menschen auf diesem schönen Planeten, die ohne Jesus unterwegs sind, müssen wir uns eben nicht selbst retten. Und wir müssen auch uns selbst keine Hoffnung ausdenken. Wir müssen nicht jeden Tag einfach nur aushalten. Versteht mich nicht falsch, das ist vollkommen normal und das ist vollkommen menschlich, so zu empfinden und auch mal hoffnungslos zu sein, auch als Christin. Aber, Jesus ist derjenige, der uns mitsamt unserer Hoffnungslosigkeit trägt und wir haben eben in ihm einen Adressaten genau dafür. Jesus hält uns und er hält uns aus, wenn wir es nicht mehr mit uns aushalten. Denn Jesus selbst ist eben eine lebendige Hoffnung. Und es ist eben genau nicht diese Art von Hoffnung, die unberechenbar ist oder die das Potenzial in sich trägt, enttäuscht zu werden. Sie ist eben nichts Schmerzliches und eben nichts Unerfülltes. Denn Jesus selbst hat schon dafür gesorgt, dass diese Hoffnung erfüllt wird. Es ist schon alles dafür begründet worden. Er ist bereits am Kreuz gestorben und er hat bereits den Tod überwunden und die Vergänglichkeit. Und er ist bereits wieder auferstanden und wieder zum Himmel aufgefahren. Und er hat uns schon jetzt hier den Heiligen Geist geschenkt, der uns versorgt und uns ausstattet mit Hoffnung, wenn wir selber keine mehr haben. Das ist so besonders, weil sonst kann ich den Gedanken verstehen, dass man sagt, oh, Hoffnung ist was Schmerzliches. Hoffnung ist wirklich anstrengend. Weil man muss sich ja immer wie Münchhausen selber am Schopf aus dem Wasser ziehen. Und das ist auf Dauer sehr, sehr anstrengend. Und diese Hoffnung, die ist so einzigartig, die wir haben. Die ist so etwas Besonderes. Verse 24 und 26. Nachdem wir nun gerettet sind, hoffen und warten wir darauf, denn wenn man etwas schon sieht, muss man nicht mehr darauf hoffen. Und was ist die Hoffnung auf etwas, das man schon sieht? Aber wenn wir auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen, müssen wir mit Geduld und Zuversicht warten. Der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche, denn wir wissen ja nicht mal, worum oder wie wir beten sollen. Doch der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Ach ja, der gute Paulus. Paulus hat auch hier schon wieder erspürt, dass es für uns manchmal aber auch nicht hilft, einfach nur im Kopf was zu wissen. Okay, ich habe Grund zur Hoffnung, alles klar, dann ist das ja kognitiv abgehakt. Er weiß auch, dass es manchmal wirklich das Hoffen ein Durchhalten und ein Zuversicht haben ist. Dass wir verharren und hoffnungsvoll aushalten, ohne dass wir darin verkrampfen. Und genau das ist das Besondere, weil ich glaube, dass man schnell verkrampfen kann in so einem positiv sich selber Sachen einreden, was sehr anstrengend wird. Und mit Jesus haben wir diesen Unterschied, den Menschen ohne Jesus eben nicht haben. Nämlich, dass wir uns nicht selber das zusprechen müssen, sondern dass wir den Heiligen Geist in uns haben, der das immer wieder in uns hervorruft, der uns das zuschreit und der mit uns das trägt, wenn wir es mal nicht können. Und genau in dieses Herausgefordertsein, weiterzuhoffen und zuversichtlich zu sein, kommt Gott selbst ins Spiel, weil er sagt, mein Kind, ich weiß doch, dass du kein Münchhausen bist. Und so habe ich dich auch gar nicht geschaffen. Und nein, du musst dir auch nicht mantramäßig positive Gedanken immer wieder zusprechen. Denn ich weiß genau, was dich gerade schmerzt und wo es dir schwerfällt zu hoffen. Und genau dafür schenke ich mich dir selbst. Genau dafür bin ich selbst durch den Heiligen Geist in dir und tröste dich und schenke dir Hoffnung, wenn du sie nicht sehen kannst. Und genau das begeistert mich an Gott. Er lässt mich selbst in dem Moment nicht allein, wenn ich trotz, dass ich weiß, dass ich jeden Grund zur Hoffnung habe, gerade mal in meinen Sorgen und Nöten des Lebens stecke. Und er lässt mich da nicht los und er tut es auch bei dir. Du musst für Gott übrigens, nur mal so am Rande, du musst für Gott auch nicht stark sein. Und Gott hält es auch mal aus, wenn wir es nicht aushalten. Der kommt darauf klar. Ich glaube, dass wir uns manchmal mehr damit schwer tun, dass wir so gebrechlich und ja, menschlich sind. Ich habe nach dieser Situation da gedacht, wo ich da in diesem Studio saß. Also lieber habe ich einen Gott an meiner Seite, der mich in allen Lebensbereichen mit dieser lebendigen Hoffnung, die ich nicht selber produzieren muss, segnet, die alles aushält und trägt und überwindet, als dass ich selbst versuche, mich da rauszuziehen und mir Hoffnung einzureden oder mir sie selbst auszudenken. Und diese Art Hoffnung gibt es eben nur bei Jesus. Ich möchte euch also eine Frage mitgeben zum Abschluss dieser Predigt. Und zwar können wir das gleich machen. Ricky hat noch was für uns vorbereitet. Und ich möchte euch einladen, dass ihr euch währenddessen diese Frage stellt. In welchem Bereich meines Lebens versuche ich gerade mir selber irgendwie Hoffnung zuzureden und mir das positiv zu reden, obwohl ihr merkt, ich möchte eigentlich so, so gerne einfach nur mal loslassen. Denn genau da setzt Jesu Hoffnung an. Genau an dem Punkt, wo wir sagen, ich lasse jetzt los, kommt Jesus und sagt, das ist ganz wunderbar, weil ich habe eine Hoffnung für dich, die du nicht selber produzieren musst. Und wenn ihr jemanden braucht, der euch diese Hoffnung zuspricht, wenn ihr Gemeinschaft braucht, schaut euch um, dafür ist genau diese Gemeinde da, dafür sind wir genau in der Gemeinschaft der Gläubigen. Dann betet gemeinsam. Dann geht zu jemandem hin und sprecht darüber, weil genau dafür hat Jesus uns den Heiligen Geist gegeben, in jedem Einzelnen von uns, dass wir darüber sprechen können und dass wir Hoffnung da wieder empfangen, wo wir vielleicht selber das einfach gerade nicht können. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Herr Jesus, du siehst, dass Hoffnung, wenn wir versuchen, die selber zu produzieren, etwas sehr, sehr Anstrengendes sein kann. Aber ich danke dir so sehr dafür, dass in und trotz allem du uns eine Hoffnung gibst, die uns Aussicht haben lässt, die uns am Ende unserer Tage, wenn wir gar nicht mehr so genau wissen, was uns noch alles begegnen wird, was noch alles kommt, dass wir wissen, bei dir sind wir aufgehoben, bei dir sind wir gesehen, bei dir sind wir aufgefangen und geliebt, bis ins Allerletzte, bis in die allerletzte Zelle unseres Körpers. Ich danke dir dafür, dass wir diese Hoffnung nicht selber uns ausdenken müssen. Danke, dass du der Grund bist, dass du am Kreuz dafür den Preis bezahlt hast, dass wir Hoffnung haben. Denn was noch sicherer ist als der Tod, ist eben die Hoffnung, die wir in dir haben. Und das ist so besonders und dafür danken wir dir von Herzen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns Menschen zur Seite stellst, mit denen wir uns über diese Hoffnung austauschen können. Danke, dass du da bist und danke, dass du gut bist. Amen.